Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich darf mich heute wieder dank Alimera mit Frau Privatdozentin Dr. Olga Furaschowa unterhalten. Es geht weiterhin um das diabetische Makulaödem und wie wir aber in der letzten Folge schon angekündigt hatten, sprechen wir heute weiter über Non-Responder und auch über Biomarker des diabetischen Makulaödems in diesem Zusammenhang und wie man vielleicht einfach ein bisschen mehr aus der Bildgebung rausholen kann. Ich weiß, dass es ein Thema ist, was dich, liebe Olga, sehr fasziniert. Mich tatsächlich auch. Also da hast du mich ziemlich angesteckt. Also heute gucken wir uns eine Studie von Munk und Kollegen an. Und da würde ich gerne am Anfang einmal, dass wir den Punkt, den wir in der letzten Folge so angeteasert haben, einmal ausführen, nämlich was sind eigentlich Non-Responder beim diabetischen Makulaödem?
Ja, liebe Annika, ich bin wieder froh, mal dabei zu sein. das diabetische Makulaödem weiter auseinanderzunehmen, weil da gibt es nämlich wirklich so ziemlich einiges, was man besprechen kann. Bevor ich aber auf deine Frage eingehe, möchte ich gerne einfach eine Tatsache erwähnen, die die Kollegin hier gleich am Anfang auch beschreiben. Ich war nämlich, ja, was würde ich sagen, so positiv entsetzt, wenn man das so beschreiben kann, über die Statistik. Bei uns in Europa.
Das ist eine wilde Formulierung.
Ist auch wirklich so, wenn jetzt die Zuhörer die Zahlen hören, da glaube ich, geht es ihnen auch ähnlich. In Europa bei uns ist die Prävalenz von diabetischem Makulaödem, jetzt unabhängig, ob es Typ 1 ist oder Typ 2, also wir reden hier von einer Prävalenz von 11,4%. Also sagen wir so grob, jeder zehnte Diabetiker hat oder kriegt einen Makulaödem. Finde ich okay. Die Frage ist, wenn wir uns mit unseren nordamerikanischen Kollegen vergleichen, da ist die Prävalenz das Vierfache. 45,3%.
Ja, man weiß nicht, ob man stolz sein soll oder ob man sehr, 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 sehr traurig sein soll darüber. Das ist schon
also für
sehr,
uns
sehr viel.
Freue ich mich, ob das jetzt an unseren Augenärzten liegt, bleibt offen. Das wird hier nicht weiter natürlich erklärt. Aber im Grunde genommen würde ich sagen, dass unsere europäische Versorgung, was Diabetiker angeht und möglicherweise auch dem doch gar nicht so schlecht im internationalen Vergleich steht. Das war nochmal so ein kleiner Exkurs in die Statistik. Ja. Jetzt zu deiner Frage. Tatsächlich, wir sprechen ja viel auch über die Behandlung und wann wechseln wir, wann ändern wir was an der Behandlung. Und dann sagen wir immer, ja gut, wenn der Patient mich gut angesprochen hat. Und dieses nicht gut angesprochen, darunter habe ich das Gefühl, hat jeder so ihn ein bisschen, stellt sich was anderes vor. Und und das Problem ist, es ist jetzt nicht so jeder einzelne Augenarzt, sondern wenn man auch große multizentrische Studie liest, dann auch dort schwankt tatsächlich oder variiert ein bisschen die Definition von schlechtem Ansprechen. Insofern, das ist ein wichtiges Thema, damit wir dann wirklich über standardisiertes Vorgehen sprechen. Und die Autoren von
Ja, wie gut, dass wir das heute einmal in der Studie, heute einmal im Podcast richtig schön besprechen können.
Genau. Wie gesagt, es ist auch nur ein Vorschlag von diesen Expertenpanel sozusagen. Aber was die gesagt haben, wir sollen schon nach 3 Anti-VEGF-Injektionen das beurteilen. Also wir müssen nicht bis 6 warten, bis 6 Monate durch sind. Und zwar, der Patient gilt als Non-Responder oder schlechter Responder, wenn er einen Visusanstieg weniger als 5 Buchstaben hat. Ich übersetze mal in unseren Alltag, also weniger als eine Zeile vom Visus, also 03, 04, also wenn es weniger als eine Einheit ist. Und eine Reduktion der Netzhautdicke weniger als 10%. Also es muss beides zusammen gelten, anatomisch unfunktionell. Oder wenn wir uns nur rein nach den anatomischen Kriterien orientieren, dann sprechen wir von schlechten, also poor response, wenn die Netzhautdicke weniger als 20% von Volumen sozusagen sich reduziert.
Jetzt natürlich das Problem, ich kenne keinen Augenarzt, der sich hinsetzt und die, kein Augenarzt, der sich hinsetzt und die Netzhautdicken misst, dann anfängt in Prozente umzurechnen und dann nach einem 3-Monaten-Vergleich, machst du das?
Tatsächlich mache ich auf keinen Fall. Das Gute ist, dass uns die...
Du hast so geguckt, dass ich dachte, oha.
Nein. Also es ist ja schon genau sehr eher definiert, sag ich mal so, für große, multizentrische, standardisierte Studien, wenn man wirklich über Kriterien spricht, wann switcht man zu einem anderen Medikament, wann wechselt man was in der Behandlung, wann geht man eine neue Stufe oder einen neuen Schritt in der Behandlung weiter, dann braucht man natürlich diese standardisierten Kriterien. Im Alltag ist es so, das Ausrechnen der Netzhautdicke müssen wir glücklicherweise nicht selber machen. Das machen für uns unsere ganz tollen OCT-Geräte. Also das wird automatisiert, alles gemacht. Wir gucken natürlich dann auf die Zahlen. Man guckt natürlich jetzt wirklich nicht so, ob das jetzt hier 19% oder 21,3% Netzhautdickenabnahme ist, das nicht. Aber man will trotzdem nach 3 Injektionen schon eine ordentliche Abnahme der Netzhautdicke sehen. Ne? Und vor allem auch einen Visusanstieg auch sehen. Und wenn man weder das eine noch das andere hat, dann denke ich mal, sind wir uns alle einig, dass wir über fehlendes Ansprechen auf die konkrete Therapie reden. Aber diese strengen Kriterien brauchen wir trotzdem, damit die Studien standardisiert laufen, weil wir natürlich aus diesen Studien dann später für unseren Alltag auch lernen können. Und wenn wir jetzt diese strengen Kriterien missachten, sozusagen im Studiensetting, dann vergleichen wir vielleicht Äpfel mit Birnen irgendwann in Zukunft. Insofern, wir brauchen diese 10%, 20%, 5 Buchstaben, aber im Klinikalltag macht man das so ein kleines bisschen nach Bauchgefühl, so, aber das sind die Orientierungswerte.
Ist natürlich gut, sowas zu haben, gerade wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, dann hat man etwas, woran man sich festhalten kann, nämlich Zahlen. Das finde ich nämlich immer super.
Definitiv.
Jetzt stellt sich mir allerdings noch die Frage, du hattest auch in der letzten Folge schon erwähnt, circa ein Drittel, also 30-40%, also ein Protocol T zu einer großen Studie waren es 40%, die nach intensiver Anti-VEGF-Behandlung über 24 Monate immer noch ein persistierendes DMÖ hatten. Also es gibt quasi viele, die Non-Responder sind, könnte man ja sagen.
Genau.
Und woran liegt das? Also bei AMD ist es ja nicht, wir haben letztes Mal schon angeteasert, okay, die Inflammation spielt eine Rolle bei Diabetes, aber wir sind ja Mediziner, wir können das genauer ausdrücken und genau das hat diese Studie ja auch total schön getan. Vielleicht könntest du da etwas drüber erzählen?
Ja, ich glaube, da kann man wirklich sehr viel erzählen. Diese Frage.
Fassen wir uns nur einleitend.
Gut, also einleitend zusammengefasst. Ist es tatsächlich so, dass wir ja verschiedene... Also wir haben einmal die VEGF-Säule, die bei Diabetes hochreguliert ist. Wir haben auch die Inflammationssäule und wir haben die Neurodegeneration. Und wenn man bei den Patienten, die gut auf Anti-VEGF ansprechen, zum Beispiel VEGF-Spiegel in der Vorderkammer misst, dann haben sie deutlich höheren VEGF-Spiegel als die Patienten, die auf Anti-VEGF nicht angesprochen haben.
Ja, soweit logisch.
Genau, erscheint logisch. Und die Patienten, die auf Steroide besser ansprechen, die haben im Gegenteil eher diese ganzen inflammatorischen Marker, Interleukin 6, Interleukin 8 und so weiter, die dort hochreguliert sind. Und die VEGF...
IL-1B, ICAM-1, wird
hier genau, ich wollte jetzt hier nicht so sehr die Augen jetzt mit diesen Abkürzungen belästigen. Aber man weiß...
Man hat es gehört.
Genau, man hat es gehört. Und man weiß auf jeden Fall, es gibt zahlreiche Proteine, die entzündliche Komponente ausdrücken. Und die sind dann in diesen anderen Augen hochreguliert. Und VEGF ist nahezu im Normalbereich. Und diese Patienten sprechen besser auf Steroide. Idealerweise würde man einfach bei jedem Diabetiker, bevor man die Behandlung anfängt, einfach mal kurz in die Vorderkammer pieksen. Na, da mal schön die Vorderkammer, das gesamte Volumen am besten abziehen, weil es natürlich nicht viel ist und wir wollen ja viel messen. Also leeren wir am besten die ganze Vorderkammer, schicken das irgendwo ins Labor und dann wissen wir natürlich, was so das Spektrum ist. Geht es in Richtung Hochregulation von VEGF oder diesen ganzen entzündlichen Proteinen? Aber ja, es ist halt sowas Invasives und nicht Etabliertes macht man natürlich im Klinikalltag nicht. Und
ich habe auch das Gefühl, das war ironisch gemeint mit der ganzen Vorderkammer leeren, aber ich kann mich täuschen.
Tatsächlich nicht, ich habe es vielleicht ein bisschen zu provokativ ausgedrückt, aber im Grunde genommen idealerweise wäre das, wenn wir so eine Spektroskopie hätten, wenn wir an der Spaltlampe im Spaltlicht schon wirklich mit speziellen Färbungen sehen könnten, welche Moleküle da eher so rumschwimmen. nicht invasiv, wie gesagt, IL-6, IL-8 und diese ganzen anderen ICAM, oder sind es eher die VEGF-Moleküle? Das wäre natürlich meine Idealvorstellung, aber davon sind wir ein bisschen weit entfernt. Aber was wir machen können und was tatsächlich diese Studie sehr schön zusammenfasst, auch sehr ausführlich zusammenfasst, ist, wir können natürlich das nicht invasive Nutzen der Diagnostik, was wir alltäglich zur Verfügung stehen haben. Und das ist nämlich das erste, das A und O, das OCT.
Also das war ja wohl mal eine sowas von gelungene Überleitung.
Ich habe mein Bestes gedacht, danke.
Ja, okay, also danach gucken wir heute, nach den Biomarkern im OCT.
So ist es, genau.
Und was war das für eine Studie, die das untersucht hat? Haben die sich irgendwie mehrere OCTs einfach angeguckt, eine Datenbank, oder wie sah das aus?
Nee, das war auch ähnlich wie bei der Studie, die wir vorhin besprochen haben. Das war ein Review letztendlich, wo es sich auch sehr mühsam durch viele Datenbanken durchgearbeitet haben und sehr viele Studien tatsächlich durchgelesen haben und sich dann die ganzen Daten mühsam, also erstmal verfasst haben, besprochen haben in dem Panel und das Ganze dann eben schriftlich in diesem Paper zusammengelegt haben. Also das umfasst, glaube ich, auch 15 oder 17 Seiten. Also es ist wirklich sehr, sehr ausführlich. Das ist mehr oder weniger so ein State of the Art, aktueller Stand, gut von 2022, aber es ist nach wie vor sehr aktuell, was wir alles über die OCT-Biomarker bei diabetischen Makuläödemen wissen. Da gehört viel mehr als nur eine Studie rein. Mich hat es beeindruckt, ich glaube, das war die Studie mit der größten Referenzenliste, die ich jemals gelesen habe. Ich will nicht klügen, ich muss mal kurz gucken, 176 oder 177, ich sag's gleich ganz, 177 genau, Referenzen. Da weiß man jetzt ungefähr, wie viel Arbeit dahinter steckt, das Ganze zusammenzufassen und wirklich einen aktuellen Überblick zu geben. Ja, aber das haben die
6 Seiten eng gepackte Referenzen.
Genau, das ist eine sehr große Arbeit, das ist noch sehr untertrieben gesagt.
Und es ist natürlich auch spannend, weil ein OCT gucken wir uns ja immer an und es wäre total toll, wenn wir dann direkt am Anfang schon sagen könnten, eher Steroid, eher Anti-VEGF, auch wenn, das hattest du ja letzte Woche schon erwähnt, Anti-VEGF die First-Line-Therapie ist. Aber das ist dann natürlich total spannend, wenn man dann so ein bisschen abschätzen kann, um dann vielleicht auch früher zu entscheiden, oder?
Definitiv, da würde uns unser Leben, das Leben unserer Patienten mit diabetischem Makulödem deutlich leichter. So ganz eindeutig ist es aber leider natürlich nicht, weil was die Autoren auch gleich am Anfang dieses Papers, also dieser Arbeit betonen, ist, dass sie hier in dieser Arbeit jeden einzelnen OCT-Biomarker, die wir heutzutage kennen, die etabliert sind, aber natürlich einzeln betrachtet anschauen. Und bei diabetischem Makulaödem wissen wir, wie wahrscheinlich auch bei vielen Erkrankungen, das ist ein multifaktorielles Geschehen. Und es ist jetzt sicherlich so, dass es ein Zusammenspiel und eine Interaktion zwischen möglicherweise hyperreflektiven Foci und intraretinalen zystoiden Makulaödem oder Größen dieser zystoiden Räume gibt. Und diese Interaktion kann man natürlich nicht so gut beurteilen oder den prädiktiven Wert davon, wenn man jeden Biomarker einzeln anschaut. Aber das ist nur das, was tatsächlich ein Mensch machen kann. Für diese ganzheitliche Betrachtung und Interaktion, Zusammenspiel von vielen Biomarkern, ich glaube, das ist eher die Aufgabe von KI. Ich spoil jetzt schon so ein bisschen, darüber werden wir vielleicht auch mal sprechen in irgendeiner Folge. Aber das können wir jetzt in diesem Paper nicht. Hier beschäftigen wir uns tatsächlich eher mit jedem einzelnen Biomarker und was dazu bekannt ist, ob das eine oder andere einen prognostischen Wert hat oder eher prädiktiven, wir müssen es mal unterscheiden, genau, prädiktiven Wert hat, dass das auch auf die eine oder andere Behandlung besser ansprechen wird.
Liebe Olga, ich habe mir genau deswegen überlegt, wir sollten es vielleicht nicht so aufziehen wie die Autoren und auf jeden Einzelnen eingehen und die verschiedenen Haltungen der Studien dazu, sondern vielleicht sagen, was überhaupt einen prognostischen Wert hat und dann the rest follows, also dann einfach mal gucken, was sonst noch kommt, weil sonst glaube ich die haben sich so viel Mühe gegeben, das wird sonst ein absolutes Informationschaos hier, glaube ich. Ich habe mir so viele Notizen gemacht und ich hatte Schwierigkeiten, am Ende noch durchzublicken. Vor lauter Drills und Drolls
sind mir auch die
Gehirnwindung flöten gegangen.
Unterschreiben, tatsächlich.
Perfekt, super.
Ich kann versuchen, so grob die wichtigsten, sag ich mal so, relevanten OCT-Veränderungen vielleicht kurz zu erwähnen.
Ja, ich glaube, ich frage mal so, was hat dann überhaupt einen prognostischen Effekt? Oder gibt es überhaupt was, was einen prognostischen Effekt hat?
Ah, dann muss ich mal gleich eine Frage zurück. Prognostischen oder prädiktiven?
Prädiktiven, Verzeihung.
Nee, das ist tatsächlich, ich glaube, das verwechselt man im Alltag ganz oft. Ja, weil, und das ist auch etwas, womit das Paper auch gleich so ein bisschen losgeht, dass wir diese beiden Begriffe unterscheiden sollen. Prognostischer Wert oder genau, bedeutet, wir haben irgendeinen Faktor, der uns allgemein eine Information über die Prognose dieses Auge gibt. Also was oder kann man da jetzt einen guten Visusgewinn erreichen oder nicht? Und dazu würde zum Beispiel zählen Drill und Droll. Na, also Droll, wusste ich habe es aus Spaß mal, glaube ich, so genannt oder gehört, aber offensichtlich ist es jetzt tatsächlich eine allgemein gängige Abkürzung. Das steht für Desorganisation der äußeren Netzhautschichten, genauso wie Drill für die inneren Netzhautschichten steht. Und da wissen wir, wenn wir schon wirklich einen fortgeschrittenen Befund haben, wo Ellipsoid und ELM gestört sind, dann sind das natürlich Augen, die, also da sind prognostisch schlechte Faktoren, sage ich mal so, ne, diese Unterbrechungen in diesen Schichten. Prädiktiv im Gegensatz dazu ist ein Faktor, wenn das uns Informationen gibt über mögliches Ansprechen auf eine konkrete Behandlung. Das heißt, es gibt vielleicht prädiktive Biomarker, die uns sagen, dieses Auge würde besser auf Anti-VEGF ansprechen und das andere Auge würde aber besser auf Steroide ansprechen. Da reden wir eben von prädiktiven Biomarkern, weil die uns dann schon ein bisschen in Richtung konkrete Behandlung leiten. Genau, und mehr so mit den prädiktiven Biomarker hat sich das Paper beschäftigt. Und ich sag mal so, wir haben vorhin schon gehört in der vorherigen Folge, dass das chronische diabetische Makuladim zum Beispiel besser auf Steroidimplantate anspricht. Und das bestätigt diese Studie jetzt oder dieses Review auch, dass Patienten, die große zystoide Flüssigkeitsansammlungen haben, wo wenig quasi Netzhautgewebe dazwischen ist, also mehr quasi nur Flüssigkeit und da fast gar nichts mehr zu sehen ist, dass es eher ein Befund, der typisch für ein chronisches diabetisches Makuladem ist und somit in solchen Fällen würde es sich lohnen, tatsächlich möglichst schnell eher zu den Steroiden zu greifen. Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Eine wichtige Sache wollte ich noch ansprechen, das vorhin schon ein bisschen auch angedeutet, die zentrale Netzhautdicke. Das lernt jeder Assistenzarzt, ne, vielleicht sogar noch im Studium, ich weiß es nicht, aber spätestens eine Assistenzarztausbildung. Oh ja, die zentrale...
Sagen wir mal eine Assistenzarztausbildung.
Die zentrale Netzhautdicke ist so wichtig. Und jede Studie, die mit jedem Medikament für Anti-VEGF diese Zulassung beschäftigt hat, redet auch immer von dem wichtigsten anatomischen Parameter zentrale Netzhautdicke. Es war einfach... sag ich mal so, der robusteste Biomarker, den wir ja relativ schnell messen konnten.
Ja.
Na, da braucht man jetzt nicht viel komplexere Algorithmen, um da irgendwelche Schichten zu definieren und zu segmentieren. Es ist einfach die gesamte Netzhaut. Und das war relativ einfach und damit hat man angefangen und das lebt man seit Jahrzehnten. Aber langsam kommen wir zu der Erkenntnis, dass die zentrale Netzhautdicke eigentlich so gut wie überhaupt gar keinen prognostischen oder prädiktiven Wert hat. Weil die korreliert so schlecht mit dem Visus, mit der Funktion, weil man muss auch fairerweise sagen, besonders hohes diabetisches Makuladem mit besonders viel intra- und subretinale Flüssigkeit, das hat sehr hohe Netzhautdicke, das kann schlechten Visus haben. Aber genauso ein atropher Befund mit zum Beispiel Drillen, mit kräftiger Ausdünnung der Netzhautschichten, das hat sehr geringe Netzhautdicke und das kann auch einen schlechten Visus haben. Insofern, die Netzhautdicke selber, also aus meiner Sicht, ist völlig verzichtbar. Und das...
Das ist mal eine harte Aussage.
Ja, muss ein kleines bisschen, aber so eine kleine Ausnahme ist, wo wir eventuell das nutzen können, ist am Anfang der Therapie. Weil wir haben vorhin über die Non-Responder gesprochen, über die Patienten, die schlecht ansprechen. Ja. Also diese initiale Dynamik der Netzhautdicke, da ist es tatsächlich interessant, auf diesen Wert zu gucken, weil wir starten in der Regel mit einem diabetischen Makulaödem, wo die Verdickung der Netzhaut auch in der Regel mit Flüssigkeitsansammlung einhergeht. Und in diesen Situationen können wir natürlich gucken, was passiert während der ersten 3-monatlichen Anti-VEGF-Injektion. Wenn dort die Netzhaut dicker runtergeht, in der Regel, das könnte eher tatsächlich mit dem Visus korrelieren. Aber je weiter wir uns von dem Behandlungsbeginn entfernen, je weiter wir quasi, je tiefer wir in die Behandlung einsteigen, desto schwächer wird tatsächlich die Korrelation zwischen der Netzhautdicke und dem Visus.
Jetzt haben wir ja vorhin über das chronische Makulaödem gesprochen und dass zum Beispiel Patienten, die ein chronisches Makulaödem haben, also in der Studie in der letzten Woche, galt das als 3 Jahre bekannt, dass die ein prädiktiv besseren Erfolg hatten bei Steroidbehandlung. Gibt es denn sowas, dass man dann hier ablesen kann am OCT?
Tatsächlich, ja.
Gibt es hierfür Werte? So.
Ja, also ich sag mal so, wir wissen auf jeden Fall, dass chronische Makulaödeme oft mit sehr großräumigen Zystoiden, also manche sagen Zysten, eigentlich der korrektere Begriff wäre Zystoid, mit großräumigen Zystoiden Flüssigkeitsansammlungen einhergehen. Das heißt, in der Regel, je größer diese Zystoidenräume sind, desto länger besteht das Makulaödem. Und es gibt aber auch Studien, die nicht nach dem Volumen oder Größe von diesen Zystoidenräumen geschaut haben, sondern nach dem Volumen des restlichen Gewebes, des überbleibenden Gewebes von der Netzhaut, was da noch zwischen diesen großflächigen zystoiden Flüssigkeitsblasen ist. Und die betonen auch nochmal, dass je weniger quasi Netzhautgewebe dazwischen ist, desto eher spricht es auch oder ist es assoziiert auf jeden Fall auch mit einem chronischen DMÖ-Verlauf. Und das wäre eben tatsächlich ein Grund, da, wie gesagt, eher in Richtung Steroide zu denken.
Okay, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, dass man darüber spricht. Und dann habe ich immer noch so im Kopf gehabt, deswegen würde ich es gerne noch adressieren, diese hyperreflektiven Dots. Was sagt die Studie darüber?
Naja, die Studie fasst erstmal die Ergebnisse von dem, was bis jetzt bekannt ist. und was bis jetzt bekannt ist, ist, also wie gesagt, man weiß nicht, was das genau ist. Ne? Man geht davon aus oder man vermutet, dass das lipidbeladene Makrophagen sind und dadurch, dass sie Lipidmoleküle haben, deshalb leuchten die eben deutlich stärker. Also die Reflexion ist ungefähr gleich so wie das Pigmentepithel oder sogar noch stärker in dem OCT-Befund. Es gibt aber auch andere Erklärungen. Das können auch aktivierte Mikrogliazellen zum Beispiel sein. Ist auch eine Hypothese, aber das ist alles wirklich erstmal nur Hypothesen.
Hypothetisch.
Genau, was man darüber aber weiß, dass diese hyperreflektive Fozi am Anfang eher sich in der inneren Netzhautschichten, in den inneren Netzhautschichten befinden und migrieren dann langsam im Laufe der Progression des Befundes in Richtung äußere Netzhautschichten und sind sogar tatsächlich in der Aderhaut auch manchmal zu finden. Ich persönlich stelle es mir sehr schwer vor, das in der Aderhaut zu sehen, aber ist wohl wirklich gerade in den sozusagen oberen, also in Chorokapillaris und so Schichten, also dort werden die auch gesehen. Und die werden oft auch gesehen in der Nähe von Mikroaneurysmen und intraretinalen zystoiden Flüssigkeiten selber. Und wenn wir jetzt über prognostische Bedeutung sprechen, dann ist es so, dass je mehr von diesen hyperreflektiven Spots oder Foci vorhanden ist, desto schlechter ist eigentlich die Prognose. Das spricht ihr schon auch für einen fortgeschrittenen Befund. Und die hohe Anzahl an hyperreflektiven Spots war auch eher mit einem schlechteren Ansprechen auf Anti-VEGF korreliert, also in einigen Studien. Aber es gab auch wiederum andere Studien, die gezeigt haben, dass Befunde, also diabetisches Makulaödem mit hyperreflektiven Fozi hervorragend auf Anti-VEGF anspricht. Also da ist wirklich, gibt's widersprüchliche Ergebnisse letztendlich, so dass die Autoren von diesem Review Paper zu dem Entschluss kommen, dass hyperreflektive Fozi grundsätzlich erzählen uns, dass wir hier mit einem fortgeschrittenen Befund zu tun haben und dass es gewisse Hinweise gibt, dass es auch mit Inflammation auch korreliert Und in der Regel sind es Patienten, die einen hohen Behandlungsbedarf haben, mit kürzeren Intervallen und unabhängig erstmal von dem Medikament grundsätzlich, ob das jetzt Anti-VEGF oder ob das Steroide sind. Die Evidenz sagt aber im Grunde genommen, dass es ist eher so, dass die hyperreflektive Furzie auf Steroide besser ansprechen als auf Anti-VEGF. Wobei, wie gesagt, es gibt Studien, die auch das Gegenteil gezeigt haben.
Das finde ich eine super wichtige Einordnung, weil das schwebt mir immer noch so im Kopf rum. Und dann fand ich das auch sehr spannend, dass Sie da hier zu keinem Schluss gekommen sind. Manchmal fragt man sich ja auch als Assistenzarzt, warum Oberärzte so reagieren, wie sie reagieren, wenn man meint, man würde was wissen. Und dann sind sie so, Und dann denkt sie so, ich habe doch gedacht, das wäre richtig. Und das ist dann natürlich schön, wenn man eine Studie hat, in der man nachlesen kann. Gibt es denn irgendwas, was du jetzt noch gerne zu diesen Ergebnissen sagen würdest, was dir noch irgendwie auf der Zunge brennt? Denn letzten Endes, das ist wirklich sehr umfangreich. Es ist aber super spannend, weil OCTs gucken wir uns immer an. Und wer dazu was wissen will, der kann es hier total schön nachlesen. Die Studie ist frei zugänglich. Also wir packen es auf jeden Fall rein in die Beschreibung des Podcasts. Ja, genau. Olga, abschließend noch irgendwas, was du dazu loswerden möchtest?
Ja, vielleicht noch mal ganz großes Kommentar zu diesem Drill. Das kennen wir mittlerweile schon alle. Mhm. Was ich aber sehr spannend finde, weil ich habe mich früher immer gefragt, ist das denn jetzt etwas, was quasi irreversibel ist? Es ist jetzt ein Schaden, der eingetreten ist und bleibt. Und interessanterweise ist es so, dass obwohl man davon ausgeht, dass es eine degenerative Veränderung ist, kann es tatsächlich sich erholen. Unter Therapie. Ach. Tatsächlich fand ich auch sehr interessant, und zwar auch unter Anti-VEGF-Therapie. Es ist aber so, dass die Empfehlung ist, oder sagen wir mal anders, die frühe Erholung von Drill nach den ersten 3 IVOMs ist ein wichtiger prognostischer Biomarker. Das heißt, wenn wir jetzt Behandlung starten mit Drill und sehen, dass nach 3 Anti-VEGF-Injektionen sich da noch nicht so wesentlich viel getan hat in Bezug auf Drill, dann empfiehlt tatsächlich auch diese Meta oder dieses Review relativ schnell auf Steroide umzusteigen, damit wir möglichst in der frühen Behandlungsphase diesen Drill loswerden, weil man kann die Situation hier verbessern und die Architektur der Netzhaut tatsächlich wiederherstellen. Das fand ich zum Beispiel sehr spannend.
Finde ich auch spannend, wenn du das erzählst. Und merke ich mir das auf jeden Fall auch noch mal besser als in diesen ganzen vielen Informationen.
Das ist sehr umfangreich.
Also wir hoffen, liebe Zuhörer, dass wir Ihnen da auch was mitgeben konnten. Trotzdem, hohe Empfehlung, wühlen Sie sich durch. Es ist auf jeden Fall spannend. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute zugehört haben. Und vielen Dank auch dir, Olga.
Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch genauso viel gelernt wie alle anderen wahrscheinlich heute.
Super, dann wollen wir das nächste Woche doch direkt fortsetzen. Da sprechen wir weiter über das DMÖ. Und zwar, wie du schon erwähnt hattest, geht es dann um KI, ob die weiterhelfen kann. Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine wunderbare Woche und bedanken uns nochmal bei Alimera fürs Ermöglichen dieses Podcast-Monats. Eine gute Zeit. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
Unter 4 Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.